Kalorien einsparen, den Blutzuckerspiegel stabil halten und länger satt sein. Das sind gleich drei Wünsche auf einmal. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an diese legendäre Fernsehwerbung für eine ganz spezielle Schokolade. Aber in unserem Fall kann man das sogar schaffen, Alex. Es ist allerdings nötig, dass wir uns dazu mal, ja, ich sag mal, das Mysterium Kohlenhydrate ein bisschen näher anschauen. Denn die sind ja irgendwie letztendlich der Schlüssel zum Erfolg, wie ich das so lese.
Ja, genau. Wir haben ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Kohlenhydrate sind so gewisse Transformers. Das heißt, man kann wirklich aus denen verschiedene Sachen machen. Die kann man umbauen durch verschiedene Behandlungsmethoden, erhitzen, erkalten. Also es ist ein super spannendes Thema, was, glaube ich, auch ganz viele unserer Zuhörer noch nicht unbedingt wissen. Und deshalb, glaube ich, kann das eine ganz spannende Folge werden.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Ein starker Verbund an 5 Standorten, zahlreiche medizinische Zentren stehen bereit zur Behandlung unterschiedlichster Erkrankungen. Sie bündeln die medizinische Kompetenz verschiedener Fachabteilungen. Das ist das Gute daran, dass sie auch alle nah beieinander liegen. Und das Team arbeitet natürlich interdisziplinär. Daraus ergeben sich ganz klare Vorteile für die Patienten. Das ist einmal die Ergänzung von medizinischem Know-how, die Verkürzung der Zeit, Abläufe zwischen einer Diagnostik und der Behandlung und die Entwicklung zielgerichteter und individuell angepasster Therapiekonzepte, vor allen Dingen auch Vermeidung von Übertherapie in heutigen Zeiten ganz wichtig. Mehr Infos und den Link zu unserem Podcast-Partner, dem Klinikum Niederrhein, findet ihr wie immer auch in den Shownotes zu unseren Folgen.
Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei Gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
Es gibt ja schon seit langem den Hype um die sogenannte resistente Stärke, Alex. Das hängt unmittelbar mit unseren Kohlenhydraten zusammen und darum möchte ich damit ganz gerne mal einsteigen. Da geht es darum, dass man zum Beispiel öfter mal die Kartoffeln oder die Nudeln vom Vortag isst, weil nämlich mit den enthaltenen Kohlenhydraten etwas passiert, was für uns im Endeffekt eigentlich nur von Vorteil sein kann.
Ja, Thorsten, absolut. Denn du musst dir quasi vorstellen, erstmal überhaupt, was ist Stärke? Stärke ist einfach ein Polysaccharid, also ein Mehrfachzucker, zählt damit zu den Kohlenhydraten, erstmal in der klassischen Form. Dieser Hype um diese resistente Stärke beruht jetzt letztendlich darauf, dass bestimmte Lebensmittel, wie zum Beispiel Kartoffeln, Nudeln, Reis, was du gerade eben schon erwähnt hast, nach dem Kochen und wichtig halt nach dem abschließenden Abkühlen eine andere Stärkestruktur aufweisen. Das heißt, diese, man nennt sie ja dann resistente Stärke, ist quasi weniger leicht verdaulich, hat aber ganz viele gesundheitliche Vorteile. Also nicht nur, dass es weniger Kalorien dann letztendlich mit beinhaltet, aber halt auch große Vorteile für unser Mikrobiom im Darm. Und deshalb ist das ein ganz spannender Aspekt, der da letztendlich passiert, wenn ich Kohlenhydrate erhitze und wieder erkalten lasse.
Das heißt, sie werden letztendlich langsamer im Körper verarbeitet, was natürlich auch besser ist für diverse Sachen. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich erinnere mich da an eine große, ich glaube sogar bundesweite Kampagne, die hieß Zu gut für die Tonne. Da ging es eben auch darum, dass man nicht einfach Essen so bedenkenlos wegschmeißen soll. A, ist es natürlich der Gedanke der Nachhaltigkeit, Konsumverhalten etc., aber es geht auch um den gesundheitlichen Aspekt, denn da hieß es eben auch mit der sogenannten Resteküche, kann man eben durchaus gesund essen, du hast es gerade erklärt, was da passiert. Die Frage ist jetzt natürlich, spart man denn dadurch auch enorm viel Kalorien, dass man das viel öfter machen sollte?
Also natürlich kann ich jetzt leider nicht durch das Kochen komplett alle Kohlenhydrate aus meinen Lebensmitteln umwandeln in resistente Stärke, beziehungsweise es wäre ja auch schlimm, wenn. Also dann könnte ich ja kaum noch was erhitzen und hätte gar keinen Energieträger mehr und wäre super schwer an Kohlenhydrate ranzukommen. Also einfaches Beispiel, nehmen wir mal die Kartoffel. Eine ungekochte Kartoffel, logisch, die isst ja keiner, aber die hat so knapp 80% resistente Stärke. Also würdest du die essen, würden ca. 80% davon von deinem Körper erstmal rein kalorisch nur bedingt aufgenommen. Ein bisschen immer, aber halt ganz vieles davon nicht. Sobald du die Kartoffel jetzt kochst, hast du ca. nur noch 5% resistente Stärke. Das heißt, du hast quasi den Rest, also 95% davon, deinem Körper zugänglich gemacht in Form von Kohlenhydraten, die du verstoffwechseln kannst und dann natürlich halt auch als Kalorien zu dir nimmst in Form von Energie. Und wenn du jetzt gekocht hast und dann aber wieder hast abkühlen lassen, hast du halt ungefähr 10% resistente Stärke. Also du hast den Anteil der resistenten Stärke von der gekochten Kartoffel zur abgekühlten ungefähr verdoppelt. Was bedeutet das letztendlich für einen? Ich sag mal so ganz grob, wenn du etwas erhitzt hast und dann hast erkälten lassen. Also wichtig, nur natürlich Lebensmittel, ne, die resistente Stärke bzw. generell Stärke beinhalten, die wir dadurch hervorrufen können, sparst du so circa 10-15% der Kalorien ein. Das ist ungefähr realistisch.
Okay, also ist jetzt nicht die Megamenge, aber zumindest ein bisschen was. Du hast gerade die Darmflora angesprochen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Darum haben wir uns ja hier auch schon mal in einer Folge ganz explizit gekümmert. Was passiert denn da, wenn man sagt, also diese resistente Stärke, also wenn man das so ein bisschen in seinen Ernährungsplan einbaut, ist positiv für unsere Darmflora? Wie muss ich mir das genau vorstellen? Was bewirkt das im Darm?
Also relativ einfach. Erstmal ganz spaßig, du isst das Ganze, es landet im Magen, es wird zerkleinert, da passiert ja noch nicht so wirklich viel. Dann hast du aber deinen oberen Darmtrakt. Und das, was halt interessant ist, dass sich resistente Stärke größtenteils der Verdauung in diesem oberen Darmtrakt entzieht. Das heißt, es gelangt relativ unverändert in den Dickdarm. Und dort passiert nämlich jetzt das Spannende oder das, was letztendlich für uns wichtig ist und auch interessant ist. Denn dort kommen unsere nützlichen Darmbakterien und leiten diesen Fermentationsprozess ein. Haben wir also schon ein paar Mal drüber gesprochen, über diese Fermentation, auch beim Thema Ballaststoffe, generell beim Thema Kohlenhydrate. Das heißt, diese gesunden Darmbakterien können dadurch besser wachsen und sich vermehren und das fördert halt letztendlich eine gesunde Darmflora. Das heißt, die wird halt in dem Sinne nicht klassisch verdaut, sondern durch die Fermentation hilft das Ganze unserer Magen-Darmflora. Und dieser Prozess dieser Fermentation, der sorgt halt dafür, dass Butyrat entsteht. Das braucht jetzt keinem unbedingt was sagen. Aber das ist quasi Futter, was unser netter Darm unbedingt haben möchte, um eine tolle Darmflora aufzubauen.
Wir hatten gerade schon das Rechenbeispiel mit der Kartoffel, wie sich da die Stärke zur resistenten Stärke verhält. Gibt es denn ja sowas wie eine Verzehrempfehlung, wie viel resistente Stärke am Tag gut ist?
Ja, also du musst dir das ungefähr so vorstellen. Wenn wir das Thema Kohlenhydrate haben und das Thema Ballaststoffe. Das heißt, umso gesünder mein Lebensmittel ist, gesund ist jetzt erstmal ein bisschen in Klammern geschrieben, weil das jetzt nochmal eine Definitionssache, aber generell wissen wir, Ballaststoffe sind gesund. Und aus Kohlenhydraten bastel ich mir dann ja quasi sozusagen eine Art von Ballaststoffen. Das heißt, durch Erhitzen und Erkalten wandle ich einen Teil meiner Kohlenhydrate in eine Art von Ballaststoffen um, nennen wir es einfach mal so. Ist jetzt nicht ganz biochemisch richtig, aber so einfach vereinfacht kann man sich das ungefähr vorstellen. Das heißt, du kannst ungefähr diese resistente Stärke zu deinen Ballaststoffen mit dazu rechnen. Das heißt, wenn man am Tag ungefähr so auf 30 Gramm ja kommen soll, das ist ja so diese Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, an Ballaststoffen kannst du die resistente Stärke da quasi drunter subsumieren, also gerne mit einrechnen. Und in Deutschland ist ungefähr der Verzehr von resistenter Stärke nur so bei 4 Gramm pro Tag. Aber im asiatischen Raum bist du so circa bei 17, 18 Gramm. Also das ist ein riesengroßer Unterschied, sind circa bei der vierfachen Menge. Und haben wir schon häufiger darüber gesprochen, da sind viele uns extrem weit voraus. Also ob wir nun an die Blue Zones denken, an den Anteil der 100-Jährigen, an Übergewicht, also bestes Beispiel bei uns, ja, 60% aller Deutschen übergewichtig, dort sind es unter 10%. Also wollen wir jetzt nicht nur auf das eine Thema schieben, resistente Stärke, aber es hat halt schon einen großen Anteil und du kannst letztendlich zu den Ballaststoffen mit dazu rechnen.
Es ist auf jeden Fall super spannend und es waren schon jetzt eine Menge Fakten dabei, die mir so gar nicht bekannt sind, obwohl wir ja schon gefühlt ewig diesen Podcast machen. Man lernt jedes Mal was dazu, Alex. Ich bin völlig begeistert. Jetzt interessiert mich natürlich Folgendes. Die Nudeln, die Kartoffeln, der Reis, das sind so die Klassiker, die, glaube ich, auch ja jedem was sagen, dass die eben sehr stärkehaltig sind. Die Frage ist jetzt natürlich, du sagst, es geht natürlich nur mit bestimmten Lebensmitteln, wo Stärke drin ist, dass man die mal abkühlt oder einfach das auch mal macht, um eben den Anteil der resistenten Stärke in der Nahrung so ein bisschen aufzupimpen. Wo funktioniert denn dieser Prozess der Erzeugung von resistenter Stärke noch mit anderen Lebensmitteln?
Also generell funktioniert das in jedem, indem ich halt erstmal Stärke enthalten habe. Also ganz einfach, ich bräuchte Kohlenhydrate, also Lebensmittel, was reich an Kohlenhydraten ist, beziehungsweise generell reich an Stärke ist. Und dann kann ich diesen Prozess einleiten, beziehungsweise halt auch wieder reversibel machen. Also um eine Idee zu haben, ungefähr 100 Gramm gegarte Hülsenfrüchte, also schon in zubereiteter Form, haben halt auch resistente Stärke. Also das heißt, auch wenn ich sie zubereitet habe, haben die ja immer noch was drin, also circa so 10 Gramm. Oder eine Banane, die nicht allzu reif ist, wichtig, die darf nicht wirklich reif sein, hat auch so 4-5 Gramm. Eine halbe Tasse Haferflocken hat auch so knapp 5 Gramm. Also wir haben schon gewisse Werte in den Lebensmitteln an sich drin. Dieser Prozess durch das Erhitzen und das Abkühlen, der funktioniert immer. Der ist halt bei einzelnen Lebensmitteln stärker oder weniger stark ausgeprägt, hängt halt davon ab, wie hoch der Anteil an Kohlenhydraten bzw. Ballaststoffen in Lebensmitteln ist. Per se, was aber entscheidend ist, wenn ich das erhitzt habe, braucht das ungefähr 10-12 Stunden, bis resistente Stärke entsteht. Also nicht denken, ich habe die Kartoffeln jetzt zubereitet, jetzt packe ich die mal kurz 10 Minuten in den Kühlschrank und dann snacke ich die und ich bin das Ernährungswunder. So funktioniert es leider nicht. Also es muss schon längere Zeit erkaltet sein. Und was auch ganz spannend ist, ich könnte es ja dann auch wieder erhitzen. Na, jetzt könnte man ja der Schlaufuchs sein und sagen, oh, der Alex hat gesagt, ich soll es erkalten und dann kann ich es ja auch theoretisch wieder erhitzen. Das ist jetzt nämlich ein bisschen komplex, weil es kann sein, dass ich den Prozess dann wieder umkehre zum Teil. Also du kannst dir garantiert sicher sein, hast du es zubereitet und es ist erkaltet, hast du garantiert mehr resistente Stärke. Wenn du es wieder erhitzt, kann es sein, dass du einen Teil wieder rückgängig machst. Du hast aber auf jeden Fall mehr resistente Stärke drin als vorher. Also jedes Erhitzen und Erkalten sorgt dafür, dass ich mehr resistente Stärke habe, als ich es vorher in meinem Lebensmittel hätte, wenn ich es nur erhitzt hätte. Also das Erkalten macht schon einen großen Unterschied aus.
Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie im Bio-Unterricht. Ich habe so ganz gebannt zugehört. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt im Podcast. Ich habe sogar im Abi hatte ich Bio-Leistungskurs. Jetzt ist mir, ich kann jetzt nur mal so, ne, man kennt das ja, Herr Lehrer, ich weiß was. Und dann wirft man irgendwie so ein coole Frage irgendwie mal in den Raum. Mir ist tatsächlich nur noch sowas im Kopf hängen geblieben. Ich kann dir gar nicht genau erklären, was es ist. Drum frage ich dich. Wir haben jetzt die Gelegenheit. Was versteht man unter modifizierter Stärke? Da hätte ich jetzt direkt für super Aufmerksamkeit gesorgt im Klassenzimmer.
Oh, das wäre so eine richtige Streber-Klugscheißer-Frage in der Schule. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da kommt der Bio-Leistungskurs ganz groß raus. Letztendlich ist es immer noch Stärke und ist ja auch in Deutschland ganz normal zugelassen, darf ja auch in Lebensmitteln verwendet werden, also ist es letztendlich nur eine verarbeitete Form von Stärke, bei der einfach diese natürliche Struktur der Stärke durch halt verschiedene physikalische, chemische Verfahren verändert wird. Und dadurch hast du einfach bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel diese Verdickungsfähigkeit, deshalb nutzt man das ja für Soßen oder ähnliches, Textur, Stabilität, kannst du dadurch quasi, sagen wir es mal so, ein bisschen produktkonformer machen. Also das heißt, der jeweilige Hersteller von dem Produkt kann sich halt dann überlegen, wie bastel ich mir das, wie hätte ich das gerne. Aber ganz ehrlich, wenn du ein Lebensmittel hast, auf dem auf der Rückseite steht, modifizierte Stärke, legst du es bitte gleich wieder zurück. Ich weiß, ich tue jetzt auch ein paar Lebensmitteln Unrecht oder ein paar Herstellern, aber 90% der Sachen, wo modifizierte Stärke drin ist, ist einfach Müll. Weil ich es nicht wirklich in der Form, wie es leider oft verwendet wird, also in all diesen Formen von Süßigkeiten oder ähnlichem, meinen Körper nicht unbedingt zuführen muss. Es gibt ja auch die ganz normale Stärke, die könnte ich ja auch benutzen, oder andere Formen von natürlichem Verdickungsmittel. Also sowas wie Pektin, ist so ein Klassiker. Ist im Apfel drin, ist total gesund, ist gar kein Problem. Nehmen halt auch Hersteller von gesunden Lebensmitteln. Aber andere nehmen halt entweder so eine Form von modifizierter Stärke oder ähnliche Geschichten. Also sowas wie, kennst du vielleicht Carrageen, dieses Guarkernmehl oder ähnliches? Mhm. Ja, und das sind natürlich Sachen, ganz ehrlich, die kann ich überhaupt nicht leiden. Das sind so Allergietreiber, super schlecht für die Magen-Darm-Flora. Deshalb modifizierte Stärke bitte einfach lesen und direkt wieder zurück ins Regal, wo es herkommt.
Okay. Ich weiß, du bist grundsätzlich ein Verfechter der Kohlenhydrate, weil ganz oft wird ja bei Diäten gesagt, bloß keine Kohlenhydrate, die werden verspottet und werden leider in so ein schlechtes Licht gesetzt. Wir haben hier einen Gesund gefragt, der schon oft eine Lanze für die Kohlenhydrate gebrochen, weil man einfach differenzieren muss und einfach gucken muss, ja, welche Kohlenhydrate nehme ich denn da überhaupt? Und ich glaube, das ist immer noch mal wieder so ein bisschen Aufklärungsbedarf, dass man einmal erklärt, Kohlenhydrate sind nicht grundsätzlich schlecht, aber man muss eben unterscheiden, welche führe ich mir zu.
Ja, absolut. Also jetzt unabhängig von der Zubereitung, die wir gerade eben besprochen hatten, bezüglich resistenter Stärke, gibt es ja ganz viele, die sagen No Carb, Low Carb, was auch immer es alles Lustiges gibt. Ich bin eher ein Freund von, ich nenne es jetzt mal Slow Carb, also die gesunden Kohlenhydrate, die langsam und gesund deinen Blutzuckerspiegel ansteigen lassen, die ihn langsam abfallen lassen. Also davon bin ich ein riesengroßer Freund. Das wissen auch schon viele, die uns häufiger zugehört haben. Und was ganz wichtig ist, also ich sage meinen Kunden immer so einen netten Merksatz bei mir im Coaching, wenn die zur Ernährungsberatung kommen, unter 2 bist du Brei. Das heißt, also unter 2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht habe ich einfach ein Problem. Das heißt, wenn ich jetzt ca. 80 Kilo wiege und ich habe nicht mindestens 160 Gramm Kohlenhydrate am Tag, dann funktioniere ich einfach nicht. Bedeutet, all diese obligaten Glukoseverbraucher, also obligat ist zum Beispiel mein Gehirn, das braucht unbedingt Kohlenhydrate. Und wenn du unter 2 Gramm bist, dann wird das einfach nicht gut arbeiten, dein Ding da oben. Und wenn du auch probierst, nur ein bisschen zu denken, unabhängig davon, ob du jetzt noch auf die Idee kommst, Sport zu machen. Also ich brauche schon eine gesunde Menge an Kohlenhydraten. Und das ist locker 4-5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, unabhängig davon, ob ich jetzt mega körperlich aktiv bin. Ansonsten wird es halt einfach schwierig. Natürlich kann der Körper einiges auch anders herstellen und kann auch Fette in eine Form von Kohlenhydraten umwandeln zur Energiegewinnung. Ja, Aber sind wir mal ganz ehrlich, ohne Kohlenhydrate auszukommen, hat nur Nachteile und es hat auf der anderen Seite keinen Vorteil, auf sie zu verzichten.
Es kommt ja auch so ein bisschen auf die Tageszeit an. Also viele Menschen und auch viele Hörer, die uns schon mal schreiben, die haben ja auch so ihren Plan, wann sie jetzt zum Beispiel kohlenhydratreichere Mahlzeiten und kohlenhydratärmere Mahlzeiten zu sich nehmen, binden das so ein bisschen an die Tageszeit. Ich denke, das kann man aber auch nicht pauschal sagen, weil ja jeder einen individuellen Tagesablauf hat. Aber so grundsätzlich das Thema Frühstück finde ich immer ganz spannend, weil viele sagen, na, wenn ich abnehme, dann frühstücke ich nicht, dann trinke ich einen Tee und irgendwas, ne, Low-Carb-mäßiges oder in Anführungszeichen No-Carb, obwohl es das ja im Grunde fast nicht gibt, ne, wie wir schon mal erklärt haben. Aber das Thema Frühstück, Alex, mal ehrlich, macht es Sinn, darauf zu verzichten?
Das würde ich wirklich davon abhängig machen, wie dein Tag aussieht. Das heißt, die Frage ist, muss ich Energie schaufeln, um für den Tag vorbereitet zu sein? Also bestes Beispiel, der Bauarbeiter, wenn ich zu dem morgens sage, so jetzt isst du mal eine Karotte und knabberst ein bisschen am Brokkoli und dann stehst du 8 Stunden auf der Baustelle, wird der sagen, ja, gerne und dann kommst du bitte vorbei 3-4 Stunden später und kratzt mich von der Straße ab, weil ich habe dann keine Power mehr. Das ist halt einfach schwierig. Das heißt, damit komme ich halt nicht weit. Die Frage ist halt, was habe ich für eine Art von körperlicher Aktivität? Weil natürlich, hatte ich gerade eben schon mal erwähnt, ich brauche die Kohlenhydrate unbedingt für mein Gehirn zum Arbeiten. Das heißt, fange ich früh morgens an, schon viel zu denken, auch wenn Denken viele nicht mit Aktivität verbinden, ist auch das für den Körper eine Herausforderung. Und zu arbeiten und zu hustlen verbrauche ich relativ viele Kohlenhydrate. Aber ist natürlich nicht vergleichbar mit demjenigen, der nicht auf seinem Hintern sitzt im Bürostuhl, sondern draußen vielleicht körperlich hart arbeitet. Das heißt, dann würde ich auf jeden Fall darauf Wert legen, dass er relativ viele Kohlenhydrate im Körper zuführt. Für den klassischen Normalo wäre ich ein riesengroßer Freund davon, wenn ich morgens auch auf eine gesunde Portion Eiweiß schon komme. Ganz einfach aus dem Hintergrund, weil wir ganz oft in Deutschland keine gute Eiweißverteilung über den Tag haben. Das heißt, morgens extrem kohlenhydratlastig sind und dann probieren im Laufe des Tages auf Eiweiß zu kommen. Und Eiweiß ist halt einfach nicht so leicht verdaubar wie Kohlenhydrat. Das heißt, es ist halt cool, wenn ich mein Eiweiß, was weiß ich, die 100 Gramm am Tag, auf so 3 Mahlzeiten verteile und nicht probiere, in einer Mahlzeit 100 Gramm Eiweiß unterzukriegen, weil das ist halt schwer für die Verdauung. Deshalb bin ich ein riesengroßer Freund davon, wenn morgens schon das Rührei oder ähnliches oder ich meine wegen mein Müsli dann schon mit dem Magerquark, mit dem Skier oder was auch immer anrühre, also dass ich schon mal auf eine gesunde Menge Eiweiß morgens komme.
Ich habe ja so ein bisschen das Mischprinzip diese Woche erst wieder. Wenn ich als Reporter unterwegs bin, dann frühstücke ich in der Tat morgens, weil ich genau weiß, ich renne jetzt den Tag über viel durch die Gegend, muss viel denken, muss sehr flexibel sein. Habe ich zum Beispiel einen Tag im Büro oder im Homeoffice, dann warte ich erstmal bis so der kleine Hunger kommt, dann esse ich tatsächlich erst dann, wenn ich merke, ach, jetzt knurrt der Magen so ein bisschen, da ist jetzt auch wirklich der echte Hunger und esse dann. Damit komme ich zum Beispiel total gut klar. Also ist das auch so eine, ja, so eine Herangehensweise, die du unterschreiben könntest?
Perfekt, weil finde ich selber gut. Mache ich ja selber auch so. Das heißt, wenn ich abends gegessen habe, je nachdem, wie lang mein Tag so war, probiere ich ja immer, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, so circa auf meine 14 Stunden Essenspause zu kommen. Das heißt, wenn ich abends um 19, 20 Uhr das letzte Mal was gegessen habe, wäre das logischerweise morgens um 10. Natürlich habe ich meistens schon, auch trotz meiner Selbstständigkeit, morgens schon mal ein bisschen was zu tun. Heißt, der Tag startet nicht um 10. Bedeutet, wenn ich morgens wach werde, so gegen 6, wie auch immer, fange ich halt schon mal an zu arbeiten, aber ich fange nicht direkt mit Frühstück an. Das heißt, ich trinke halt erstmal ganz klassisch meine 2 Gläser Wasser, probiere, ne, die Sonne wahrzunehmen, also all die kleinen Sachen, die wir schon mal so ein bisschen besprochen haben. Aber dann fange ich schon mal an, ein bisschen zu arbeiten, in welcher Form auch immer, was ich dann habe, ein Training, ein Coaching, egal was. Und dann frühstücke ich meistens erst wirklich so gegen 10, weil ich dann auch erst eine Form von Hunger verspüre und auch weiß, ich habe meine klassische Phase, meine Pausenphase eingehalten. Ich weiß, das kann natürlich nicht jeder, weil der im Job dann nicht einfach sagen kann, ich unterbreche jetzt meinen Tag. Das ist natürlich für mich ein bisschen Luxus als Selbstständiger. Aber das wäre natürlich cool, wenn ich das relativ gut auf die Reihe kriege, dass ich nicht morgens aufstehe und direkt alles reinhaue, was geht.
Mhm. Deutschland ist ja auch so ein bisschen die Brotnation. Fällt mir natürlich jetzt beim Thema Frühstück ein. Nicht jeder hat das gesunde Hafermüsli, die da morgens stehen, sondern da kommt das Brötchen oder das Rosinenbrot oder Weißbrot auf den Tisch. Brot enthält ja bekanntlich auch viele Kohlenhydrate. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist Vollkornbrot grundsätzlich gesünder als helles Brot? Vielleicht auch so ein bisschen mit Hinblick auf Stärke, Inhalt, resistente Stärke, wie auch immer?
Ja, definitiv. Aber der entscheidende Aspekt ist, da muss halt auch Vollkornbrot draufstehen. Und liebe Zuhörer da draußen, lasst euch nicht verarschen. Das ist jetzt ein riesengroßer Appell. Wenn ihr einkaufen geht und da stehen irgendwelche tollen Bezeichnungen wie Fitnessbrot, Urbrot, Vollwertbrot, Mega-Fitness, irgendwas Weltmeisterbrot, keine Ahnung, was man alles für lustige Begriffe ja so liest. wenn du jetzt bald, vielleicht gibt's ja auch ein EM-Brot bald, wenn in Deutschland es wieder losgeht. Was halt entscheidend ist, nur Vollkornbrot enthält halt auch wirklich 90% Vollkornmehl oder Vollkornschrot, dann muss da aber Vollkornbrot stehen. Alle anderen Bezeichnungen sind für die Tonne, weil die Farbe des Brotes hat mittlerweile keine Aussagekraft mehr. Weil so schlau ist die Lebensmittelindustrie mittlerweile, dass ich aus einem richtig schlechten, hellen Weißbrot das ein bisschen dunkel einfärben kann, dann denken viele, das wäre gesund. Deshalb, das ist leider totaler Murks. Da muss ich genau auf die Bezeichnung achten. Erst wenn dort auch wirklich Vollkornbrot steht, besteht das aus 90% vollem Korn. Und dann habe ich davon auch wirklich einen signifikanten Vorteil. Bei allen anderen Varianten muss man schon mal genauer hingucken. Das heißt natürlich nicht per se, dass alles an Brot schlecht ist. Du weißt ja, ich bin zum Beispiel auch ein riesengroßer Freund von gewissen Brotvarianten, auch wenn es nicht immer automatisch Vollkornbrot ist. Aber unter vielen Begriffen verbirgt sich halt auch was Komisches. Deshalb da mal genauer drauf achten oder nachfragen, was sich dahinter verbirgt.
Die Kohlenhydrate so verändern, dass wir sie mit unserem Körper ideal verwenden können, darum geht es heute in dieser Folge. Darum sprechen wir hier über die Transformer-Kohlenhydrate. Da gibt's einiges, was wir tun können und einiges, was wir uns zunutze machen können. Also vielleicht mal nicht direkt das Mittagessen in die Tonne schmeißen, wenn es zu viel war oder man keinen Hunger mehr hat, sondern mal in den Kühlschrank stellen für den nächsten Tag. Das haben wir schon mal gelernt, ein super Tipp. Aber Alex, du hast natürlich nicht nur einen Tipp mitgebracht, sondern hier ist unsere beliebte Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1 und deshalb nur noch mal zum Verständnis. Was ist überhaupt resistente Stärke? Könnt ihr euch vorstellen, Stärke gehört zu den Kohlenhydraten und ich kann aus Kohlenhydraten quasi so eine Art Umwandlungsprozess zu Ballaststoffen generieren. Das heißt, durch Erhitzen und Abkühlen entsteht aus dieser Stärke, diesem Kohlenhydrat, eine Art von unverdaulichem Kohlenhydrat. Das ist schon eine gewisse Nummer, das sind so 10-15%. Das heißt, habe ich das Ganze zubereitet und erkalten lassen, sind ca. 10-15% automatisch zu resistenter Stärke transformiert. Tipp Nummer 2. Was habe ich davon bezüglich Kalorienersparnis? Ja, schon eine gewisse Menge. Das heißt, so circa 10-15% der Kalorien habe ich dadurch eingespart. Deshalb würden jetzt vielleicht viele sagen, ja, lohnt sich das denn dafür? Naja, sagen wir es mal so, die Menge macht's. Das heißt, wenn ich ein Freund davon bin, ab und zu mal den Kartoffelsalat zu essen oder zum Beispiel, weil ich den asiatischen Raum angesprochen hatte, das Sushi ist ja erkalteter Reis in dem Moment, kommt ja aus dem Prinzip raus, kann ich dadurch schon eine gewisse Menge an Kalorien einsparen, ohne, finde ich jetzt persönlich, den Genuss damit einzusparen. Und deshalb toller Vorteil. Tipp Nummer 3, und der ist ganz entscheidend. Was hat denn mein Mikrobiom davon? Und dafür ist es nochmal ganz wichtig, diesen Prozess zu verstehen. Denn resistente Stärke, warum heißt das Zeug überhaupt so? Resistent muss ja einen Sinn haben. Wenn das durch unseren Körper wandert und den oberen Darmtrakt passiert halt danach eine Fermentation. Und diese Fermentation ist ganz entscheidend, weil dadurch halt Butyrat, also diese Form von Buttersäure entsteht. Und das ist ganz, ganz wichtig, um etwas ganz Hervorragendes für unser Mikrobiom zu tun. Und deshalb finde ich es auch wichtig, nicht nur, weil wir ein paar Kalorien einsparen, sondern einfach was super Tolles für unsere Gesundheit tun können. Tipp Nummer 4, die modifizierte Stärke. Nein, das war schon der Tipp. Das heißt einfach nein, bedeutet einfach weglegen. Überall, wo modifizierte Stärke drin ist, hat natürlich irgendein Hersteller von einem Lebensmittel einen gewissen Sinn dahinter gehabt. Ist aber wirklich meistens nur in Schwachsinnsfertigprodukten, Süßigkeiten oder Ähnlichem drin. Deshalb bitte Hände weg davon. Und als letzter Tipp zum Thema Kohlenhydrate. Wenn ihr Brot kaufen geht und ihr wollt euch da etwas Gutes tun, ich bin generell ein Freund von Brot, deshalb gibt es da schon gewisse Varianten, die ganz gut sind, aber wenn ihr auf die ganz gesunde Art und Weise zurückgreifen wollt, auf der ganz sicheren Seite zu sein, dann bitte das Vollkornbrot nehmen. Und bitte auf den Titel achten, da muss genau Vollkornbrot stehen, weil das ist zum Glück in Deutschland gesetzlich geregelt. Erst wenn genau dieser Begriff dort steht, muss ich auch auf 90% volles Korn zurückgreifen und dann seid ihr garantiert auf der sicheren, gesunden Seite.
Auf der sicheren Seite seid ihr auch, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr über die Kohlenhydrate informieren wollt. Das könnt ihr nämlich hier bei uns im Podcast machen. Und darum haben Alex und ich nochmal 2 Hörempfehlungen für euch. Das ist nämlich einmal die Folge 102, Abnehmen mit Kohlenhydraten. Auch das funktioniert. Und wir haben gesehen, Alex, es war ein Riesenfeedback auf diese Folge. Du erinnerst dich?
Ja, definitiv. Also es war super cool, weil sich das, glaube ich, ganz viele gar nicht vorstellen konnten, dass sowas funktionieren kann.
Und dann haben wir noch die Folge 50, einer unserer ersten Folgen. Da geht es um die größten Mythen rund um die Kohlenhydrate, wo Alex auch nochmal ganz genau erklärt, womit oder mit welchen Vorurteilen man unbedingt räumen sollte. Also wenn ihr Lust und Zeit habt, hört mal rein, ist auf jeden Fall eine schöne Ergänzung zu dieser Folge. Wir beide sind nächste Woche wieder für euch da mit einer brandneuen Folge. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.